Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wenn wir einen Gottesdienst planen, dann suchen wir auch Lieder aus, die zum Thema des Gottesdienstes passen. Manchmal sind das Lieder, die sind gänzlich unbekannt, so wie das, was wir gerade gesungen haben. Deswegen haben wir uns erlaubt, ganz viele Verse davon zu singen. Einen haben wir euch geschenkt, damit man mal in die Melodie hineinkommt. Wichtig ist aber das geschriebene Wort, der Text, der hier steht. Und manchmal langt es ja auch wirklich, sich in ein Lied so hineinzugeben, dass man den Text im Herzen mitsingt, auch wenn die Stimme dazu nicht in der Lage ist. Die heutige Predigt kommt aus dem Jesaja-Buch und führt uns in die Situation des Volkes Israel im 6. Jahrhundert vor Christus. Das Volk Israel lebte in Babylon im Exil. Jerusalem war von König Nebukadnezar II. Erobert worden und die Elite des Volkes in die Gefangenschaft nach Babylon geführt worden. Und daher sind die Themen bei diesem Propheten Niederlagen, Gefangenschaft, Trauer, Sehnsucht, Enttäuschung. Darum geht es auch immer wieder im Jesaja-Buch. Themen, die wir aber auch kennen. Krisen, Schwierigkeiten, Gefahren. Wir haben es ja in der Lesung schon gehört. Es ist immer wieder das Gleiche. Nichts Neues könnte man also heute Morgen denken. Aber gerade dieser Abschnitt aus dem Jesaja-Buch hat etwas Besonderes zu bieten. Denn es werden für die Hörer vor 2500 Jahren und damit für uns neue Perspektiven und Ideen eröffnet, wie unser Verhältnis und unsere Beziehung zu Gott sich gestalten könnte. Hören wir also auf die Worte des Propheten. Wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Wach auf, wie vor Alters zu Beginn der Welt. Warst du es nicht, der Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat? Warst du es nicht, der das Meer austrocknete, die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Wege machte, dass die Erlösten hindurchgingen? So werden die Erlösten des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, und vergisst den Herrn, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat, und fürchtest dich ständig den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, der darauf aus ist, dich zu verderben? Wo ist denn der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilends losgeben, dass er nicht sterbe und begraben werde und dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaoth. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche. Du bist mein Volk. Herr Gott, segne du mein Reden, unser Hören, unser Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, ich finde es zunächst einmal bemerkenswert und spannend, wie zu Beginn unseres Abschnittes Gott angeredet, ja angerufen wird. Wie Gott vom Propheten an Gottes Taten erinnert wird, als wenn das nötig wäre. Und dann halte ich es für bedeutsam, wie Gott die Leiden seines Volkes wahrnimmt und darauf reagiert und einen Ausweg aufzeigt. Und schließlich wirkt es sehr angenehm und auch ein bisschen überraschend für mich, wie einfühlsam Gott sich seines Volkes annimmt und ihm in diesen Worten seine Zuneigung nahebringt. Und diesen drei Beobachtungen möchte ich mich heute Morgen mit ein paar Fragen nochmal von einer anderen Seite nähern, die unseren Glauben und unser Leben heute mit in den Blick nimmt. Wie reden wir eigentlich mit Gott? Wie reden wir ihn an? Wie machen wir unser Anliegen ihm gegenüber deutlich? Wie nähern wir uns Gott? Und zweitens, was trauen wir Gott dann zu? Was erwarten wir von ihm? Und das heißt auch, wie denken wir, dass Gott unser Leben sieht? Wie nimmt er uns wahr, wenn es nach unserer Meinung geht? Und drittens, können wir es dann auch hören und annehmen, wenn Gott in unsere Lebenssituation hineinspricht, seinen Trost uns zuspricht, wenn er uns Geborgenheit schenkt und uns Hoffnung macht, können wir das überhaupt erfassen? Blicken wir zunächst auf Vers 9. Wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn, und noch einmal wach auf, und dann warst du es nicht und die ganzen Erinnerungen. Zweimal wach auf, ist das nicht im höchsten Maße unhöflich, ungebührlich? Wir denken an einen, der am Bett steht und rüttelt, wach auf. Gehört es sich, so mit Gott zu reden, oder ist das nicht respektlos? Klingt das nicht so, als hätten wir keine Achtung vor der Majestät, keine Ehrfurcht vor der Erhabenheit Gottes? Dürfen wir so mit Gott reden? Wir haben es ja heute Morgen schon vom Konfirmandenunterricht gehabt. Herr Töne hat ja die Einleitung auf unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden hin angesprochen und gesagt, auch Jesus sprach zu den Menschen damals wie Konfirmandenunterricht für Erwachsene. Und einige von uns hier durften damals im Konfirmandenunterricht den kleinen Katechismus von Martin Luther auswendig lernen. Da seht ihr mal, wie gut ihr es heute habt. Und da heißt es bei Luthers Auslegung zum ersten Gebot, und wer will, der kann mal in seinem Gesangbuch die Nummer 806 aufschlagen und mitlesen. 806 Vers 1, da steht nämlich der kleine Katechismus, und da heißt es, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das war Luthers Auslegung zum ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da ist von Gottesfurcht die Rede. Und die Jünger im Boot hatten Angst, hatten Furcht. Herr Töne sagte, steht zwar gar nicht da, aber es wird beschrieben, diese Furcht und diese Angst. Aber es ist hier auch in Luthers Auslegung von Liebe und Vertrauen die Rede. Also wir sollen einerseits etwa mit gebührendem Abstand seinen Willen respektieren, immer auf dem Schirm haben, dass er es möglicherweise ganz anders will als wir. Und dass wir uns aber bemühen sollen, in allem, was uns widerfährt, Gottes Willen zu entdecken und in diesen einzustimmen, auch wenn es uns schwer fällt. So wie wir beten im Vaterunser, dein Wille geschehe. Oder wie Jesus betet, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das heißt doch, manchmal hat es den Anschein, als wären Distanz, Scheu und Zurückhaltung die richtigen Verhaltensweisen Gott gegenüber. Und so können wir die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott an dieser Stelle auch verstehen. Und da schwingt aber auch dieses Stichwort von der Angst vor Gott mit. Aber nun müssen wir in unserem Katechismus weiterlesen und uns fragen lassen, ob wir das als evangelische oder als lutherische Christen wirklich verstanden haben, was Luther mit den Erklärungen zur Anrede im Vaterunser dann gesagt hat. 806.3. Auf dass wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Und verstehen wir das dann so, ja, dann ist das kein Problem, den Vater zu wecken, ihn zu rütteln und wach zu machen, wenn man etwas von ihm will. Und da sind ja Kinder auch nur sehr bedingt zurückhaltend, wenn sie nachts krank werden oder wenn sie Angst haben oder wenn sie von irgendwoher abgeholt werden wollen oder hingefahren werden wollen. Da kann man doch den Vater oder die Mutter wecken. Wach auf, hilf mir, du kannst es doch, du hast es doch schon öfter gemacht, du bist doch genau dafür zuständig. Du bist mein Vater, du bist meine Mutter, das ist dein Job. Wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. So mit Gott reden, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, ohne zu fragen, was sich gehört und was sich ziemt, ohne genau vorher durchdacht zu haben, ob das denn auch richtig angemessen und korrekt ist. Wir dürfen das. Aber wie ist es denn jetzt zum Nächsten? Schläft Gott denn auch wirklich? Wo doch der Psalmbeter gesagt hat, wir haben es heute Morgen gebetet, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Es mag ja sein, dass die Meinung, Gott sei eingeschlafen und liege abwesend im Bett oder auf dem Sofa, völlig falsch ist. Aber wir Menschen haben dennoch bisweilen den Eindruck, als wäre das so. Wir haben das Gefühl, als würde Gott schlafen und müsse geweckt werden. Als hält er sich aus unserem Leben völlig heraus. Als greift er scheinbar überhaupt nicht in unser Leben ein. Und die Lesung heute Morgen legt das ja uns auch nahe. Er war hinten im Boot, schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Der Wind legte sich, es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Da wird die Angst und die Furcht wieder angesprochen. Habt ihr noch keinen Glauben? Und jetzt fürchten sie sich vor diesem Mensch. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Was ist das für einer? Wer ist der, dass ihm Wind und Wellen gehorsam sind? Ja, und das legt uns diese Geschichte nahe. Jesus schläft. Er ruht, weil er vorher das Volk gelehrt hat und Konfirmandenunterricht vor Erwachsenen und vor Jugendlichen. Das ist anstrengend. Da muss man sich danach ausruhen. Auch Gott ruhte nach 6 Schöpfungstagen. Nur mal so als kleine Randnotiz. Auch Gott, auch Jesus braucht die Ruhe und die Entspannung. Und er überlässt die Schöpfung einen Tag sich selbst. Vielleicht ja, weil er es seiner Schöpfung zutraut. Weil er es uns zutraut, dass man auch mal alleine zurechtkommen kann. Und auf dem See, die Jünger und Jesus lässt die machen. Er weiß, das sind erfahrene Seeleute, das sind Fischer, die kennen sich aus. Da kann ich mich mal zurückziehen, mal ruhen, ja sogar schlafen. Aber wenn das Unheil kommt, wenn das Unheil kommt, die Gefahr droht, der Sturm aufzieht, dann sehen wir auch hier wieder, wie der Prophet Jesaja, die Jünger jetzt ihn wecken, ihn anrufen. Sie wecken ihn auf, sogar mit sehr forschem Ton. Kümmert's dich nicht, dass wir hier sterben. Aber das Entscheidende ist doch, sie können ihn wecken. Sie können ihn wecken. Warum? Weil Jesus ist mit ihnen im Boot. Das heißt doch nichts anderes für uns als Folgendes. Die bedrohliche Situation kommt oder sie ist schon da. Davor sind wir alle nicht gefreit. Das dunkle Tal. In unseren Texten heute Morgen werden diese Bilder gezeichnet. Der Drache Rahab, nicht zu verwechseln übrigens mit der Retterin der Spione in Jericho. Der Meeresdrache Rahab bedroht uns. Das Meer ist vor uns, versperrt uns den Weg. Die Armeen der Ägypter sind hinter uns. Eine ausweglose Situation. Der Sturm auf dem Meer. Das sind alles Bilder, die bedrohlich sind, die uns in die Enge treiben, die uns Angst machen können. Aber Gott ist dabei. Jesus ist dabei, wenn die Lebensstürme entgegenwehen und wenn es weder vor noch zurückgeht. Und rufen wir ihn dann an. Wenden wir uns in diesen Situationen Gott zu, dann reagiert er auf unsere Angst und auf unsere furchtvollen Rufe. Dann spricht er ein Wort und der Sturm legt sich. Und dann trocknet er das Meer aus und zeigt uns den Ausweg. Also ob es stimmt, dass Gott schläft und ruht, ist eigentlich gar nicht die Frage. Ja, manchmal wirkt das vielleicht so auf uns, als hält er sich aus unserem Leben heraus, weil er sich uns nicht aufdrängt. Aber für uns gilt als gläubige und vertrauende Menschen, so lehrt uns das die Bibel, wer sich wie ein Kind Gott nähert, den Vater bittet, der tut es natürlich auch so, wie es die jeweilige Situation für ihn erfordert. Wenn das Kind Halsschmerzen hat, Mama, ich habe Halsschmerzen. Oder Angst hat, weil es geträumt hat. Und das dürfen wir auch. Gott in unserer Situation so anrufen, wie es uns passt, und Gott wachrufen, hineinrufen in unser Leben. Und da darf geschrien und gejammert und geklagt werden. Und das mag uns vielleicht ungebührend oder ungezogen vorkommen oder vielleicht auch ganz fremd sein. Es mag uns vielleicht auch schwerfallen, so unkompliziert und direkt zu reden, so forsch wie die Jünger, ihn zu rufen, ihn zu wecken, ihn daran zu erinnern, was er alles schon in unserem Leben getan hat, wo er eingegriffen hat. Ist ja lächerlich, das weiß er doch selbst. Aber wir dürfen das. Ein anderes Beispiel. Viele in unserem Land werden sich auf diesem Hintergrund erinnern an die Zeit kurz vor der Wende, als die beiden Teile Deutschlands zusammenkamen. Menschen im Osten haben sich versammelt und haben gebetet, sehr inständig und direkt gebetet, dass Gott eingreifen und die Verhältnisse ändern möge, und zwar ohne Gewalt und Blutvergießen. Wir sind das Volk. Und die eigene Lage hatte sich so zugespitzt, dass kein diplomatisches Ausloten mehr dran war, sondern nur noch der Schrei nach Hilfe. Es gab kein Vor und kein Zurück. Und ältere Leute unter den russlanddeutschen Ausliedern sollen sich gelegentlich so geäußert haben, dass sie jahrelang nur mit Hilfe solcher Bibeltexte, solcher Geschichten innerlich überlebt haben und die Flüsse Kasachstan ihnen zu den Wasserflüssen Babylons geworden sind, an denen sie saßen und weinten. Und da wägt man nicht ab, da verharrt man nicht in demütiger Distanz, da schreibt man Gott sein Leid entgegen, damit er aufwacht und hilft, wie er geholfen hat. Wir dürfen das. Denn nicht nur wir sind das Volk, sondern wir sind sein Volk. Und oft ist es schon das ehrliche, das aufrichtige Gebet, das das Herz aufmacht und träumen lässt. Gott kann es, er wird es tun, er wird uns eine herrliche Zukunft ermöglichen, er wird uns zurückführen nach Jerusalem. Ein Leben, in dem wir nicht mehr weinen müssen, in dem wir nicht mehr traurig sind, sondern fröhlich, eine Freude ohne Ende haben. Obwohl all das Leid vorher geschehen ist und die Gefangenschaften der Schmerz da war. Aber Gott hat es immer wieder getan. Er hat das Leid zugelassen, aber er hat uns auch aus dem Leid wieder herausgeführt. Er muss nur manchmal aus seiner Ruhe geweckt werden. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Gott spricht und die Erde entsteht. Jesus spricht und der Sturm legt sich. Im Grunde genommen ist das wie eine Korrektur der menschlichen Gedanken, wenn Gott redet. Er ist viel dichter dran am Leid seiner Menschen, als wir es glauben. Wie gesagt, Jesus ist mit uns im Boot. Und auch wenn er zunächst scheinbar schläft oder wir denken, Gott ruft, sobald wir ihn anrufen, ist er wach, hellwach. Wir haben zu Hause ein Schild hängen, und das fasst es zusammen, was ich jetzt die ganze Zeit sagte. Darauf steht, Gott hilft spätestens rechtzeitig. Gott nimmt uns wahr mit unserem Leben, und zwar so, wie es wirklich ist, nicht so, wie wir uns manchmal geben, wie wir uns auch manchmal verstellen. Gott sieht uns und sieht in unser Innerstes. Und da sieht er zwei Dinge ganz besonders. Einmal die Angst und die Furcht, die wir haben. Und leider auch manchmal, wie wir die Dinge dann doch lieber selber in die Hand nehmen wollen, als sie an Gott abzugeben, weil wir den Herrn vergessen. Aber wenn wir Gott vergessen, oder besser gesagt, weil wir Gott vergessen, darum greift ja nur die Furcht nach uns. Nur darum greift die Angst nach uns, weil wir es Gott eben nicht zutrauen. Und so müssen wir diesen Satz von Luther zum ersten Gebot nochmal neu hören. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Ihn eben nicht vergessen. Wir aber fürchten uns gerne voreinander. Wir fürchten uns, eigenen oder fremden Ansprüchen nicht zu genügen. Wir fürchten uns vor Konkurrenz im Beruf. Wir fürchten uns in den persönlichen Beziehungen, dass uns einer einen Job wegnehmen will, dass uns einer den Freund oder die Freundin ausspannen will. Familienangehörige fürchten sich, dass einer dem anderen das Erbe streitig machen will. Wir fürchten um unser Ansehen, wir fürchten um unseren Besitz, wir fürchten um unsere Beziehung und natürlich nicht zuletzt auch um unsere Gesundheit und um unser Leben. Furcht gehört auch zum menschlichen Leben dazu und sie ist ja auch wahrlich nicht immer unbegründet. Und wir wissen, wie grausam Menschen miteinander umgehen können, was Menschen einander antun können. Körperliche, seelische Gewalt. Und sie strecken dabei auch nicht vor Kindern zurück. Aber all das weiß Gott und sieht Gott. Und Christus sagt uns, in der Welt habt ihr Angst, seid ihr furchtsam. Und in unserem Text spricht Gott zu uns, wer bist du, dass du dich fürchtest vor all dem, was dein Leben bedroht? Und da höre ich dieses Verständnis Gottes heraus. Da höre ich keine Kritik, sondern ich höre nur, ja, wer ist das denn? Wen fürchtest du zuerst? Und wo liegt die Ursache für Vertrauen? Und das finde ich so spannend, dass wir das hier hören und sehen, wie Gott in unserem Text antwortet und sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich habe immer genug für dich. Nicht in Ermahnung und Kritik geht Gott mit seinen Menschen um, sondern er sagt, ich bin euer Tröster. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter den Schatten meiner Hände geborgen. Ich habe dir immer genug zu essen gegeben. Du hast immer genug Brot. Was braucht der Mensch dringend und unverzichtbar zum Leben? Nahrung und Kleidung ist natürlich das Naheliegende, aber eben auch Geborgenheit. Dass er geliebt werden möchte, dass er Freiheit braucht. Und ich würde noch gerne ergänzen, nicht zuletzt ist auch der Glaube an Gott etwas, was jeder Mensch braucht. So wie das Leben in der christlichen Gemeinschaft. Und möglicherweise spüren wir auf diesem Hintergrund noch viel deutlicher, wie genau Gott uns kennt und um uns weiß und sieht, was wir zum Leben brauchen. Und wie gesagt, er kritisiert uns nicht dafür, dass wir uns von der Furcht einengen lassen, sondern er holt uns heraus aus dieser Furcht. Alles, was dich bedrängt, so sagt er, ist endlich und vergänglich. Ich sorge für Nahrung, keinen Mangel an Brot sollst du haben. Ich sorge für Freiheit, der Gefangene wird eilends losgegeben für Leben, dass er nicht sterbe. Ich habe die ganze Schöpfung gemacht und dir zur Verfügung gestellt. Du hast mein Wort, du hast das Evangelium, das dir Leben verheißt und bringt. Ich gebe dir Schutz und Geborgenheit, unter meinen Händen kannst du leben. Und alles Böse kann dir das Leben nicht mehr wirklich nehmen. Ich mache alles neu, so neu, dass es keine Bedrohung, keine Furcht mehr gibt. Und all das kannst du sehen an meinem Sohn Jesus Christus, was es heißt. Und jetzt weißt du es, du bist mein Volk. Jesus Christus hat uns zu Gottes Kindern gemacht. Und die Bibel sagt uns, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Kein Feind, keine Angst, eben nicht einmal mehr der Tod, weil wir an die Auferstehung in Jesus Christus glauben. Christus ist das neue Leben. Für mich, für dich, für euch. Und wenn wir denken, Gott ist uns fern, er hat sich zurückgezogen, er schläft, dann dürfen wir ihn wieder auf den Plan rufen und erfahren, dass er schon längst mit uns im Boot sitzt. Und für uns alle gilt es, Gott hilft, spätestens rechtzeitig. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken und Tun, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen von dem